Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige digitale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Die didaktisch aufbereitete Online-Weiterbildung, die auch als Nachschlagewerk dient, ist in 4 Versionen verfügbar. Für Kapitalgesellschaften, Familienunternehmen, Finanzinstitute oder für Unternehmen der öffentlichen Hand. Prägnante Lernvideos gewährleisten einen Überblick über alle relevanten Regularien und ermöglichen eine effiziente Qualifizierung und Wissensvermittlung im Selbststudium. Rund um die Uhr.
17 Uhr, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zum 39. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat. Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist der einzige multimediale und digitale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Alle bisherigen 38 Video- und Podcasts können jederzeit nachträglich angesehen und angehört werden. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe, die jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr live bei LinkedIn ausgestrahlt wird und anschließend als Video-Livestream auf LinkedIn und als Podcast auf Directors Academy jederzeit zur Verfügung steht. Wir zeichnen auf, auch Ihre Kommentare und Fragen, die Sie hoffentlich zahlreich posten, bleiben auf Ewigkeit erhalten. Unser heutiges Thema lautet Betriebsrat und Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Organisation und Tätigkeit. Heute mit unserem Gast Frau Nicole Riggers. Herzlich willkommen, Frau Riggers. Wie geht es Ihnen an diesem regnerischen Herbsttag? Wo sind Sie im Moment?
Ja, schönen guten Tag, Herr Ruther. Mir geht es gut, danke der Nachfrage. Und herzlichen Dank für Ihre Einladung hier in Ihren Podcast vom Directors Academy. Ich freue mich sehr. Und ich bin aktuell im Homeoffice und morgen bin ich wieder in der Bank.
Na, das ist doch schön. Frau Nicole Riggers ist derzeit Abteilungsdirektorin Vertrieb, Kommunikation und Marketing sowie Gleichstellungsbeauftragte bei der IKB, Deutschen Industriebank Düsseldorf. Sie war von 2011 bis 2023 Mitglied im Aufsichtsrat der IKB und von 2010 bis 2020 Betriebsratsvorsitzende und Gesamtbetriebsratsvorsitzende der IKB. Ihre Schwerpunkte waren unter anderem Verhandlung und Umsetzung von 4 Interessensausgleichsverfahren, nebst Sozialplänen, Verhandlungen diverser Betriebsvereinbarungen, Veränderungsmanagement, Konfliktmanagement und Mitarbeiterberatung etc. Darüber hinaus hat sie im Jahr 2014 für die weibliche High Potentials der IKB die Initiative Chancengleichheit für Frauen gegründet. Diese Initiative hat sich der Förderung der Visibilität von weiblichem Führungspotenzial zum Ziel gesetzt, um nachhaltig den weiblichen Anteil auf Führungsebene der IKB zu erhöhen. Die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte ist Gründungsmitglied der Initiative Women into Leadership in Düsseldorf, liebevoll IWIL genannt, und engagiert sich seit der Gründung 2017 bei dieser als Mentorin. Seit November des letzten Jahres ist sie Vorstandsmitglied von IWIL. 2019 wurde sie von der Deutschen Gesellschaft für Mentoring in Berlin zur Mentorin des Jahres 2019 ausgezeichnet. Seit Juli 2019 ist sie Vorstandsmitglied zusätzlich bei der Organisation Zukunft durch Industrie in Düsseldorf. Gleichzeitig ist sie noch Advisory Board Mitglied bei KIT Berlin für das Thema Arbeitnehmendenvertretung. Frau Riggers ist mit Spitzenpersönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft, Medizin und Wirtschaft bestens vernetzt. Liebe Frau Riggers, Frauen zu unterstützen und ihnen Visibility zu verschaffen, war für Sie immer schon wichtig. Seit 2014 kümmern Sie sich darum intensiv bei der IKB und seit 2017 auch extern bei der IWIL. Liebe Frau Riggers, was ist IWIL und warum engagieren Sie sich dort?
Ja, danke für die tolle Frage. Freue ich mich direkt, dass Sie mit einer Herzensangelegenheit von mir anfangen. Ja, warum engagiere ich mich? Was ist IWIL? IWIL ist eine Initiative, wie Sie schon sagten, die sich im November 2017 gegründet hat. Sabine Hansen und Natalie Douglas haben mit einer Reihe von Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Medizin, Kultur ein Cross-Mentoring-Programm aufgelegt, das es sich zum Ziel gesetzt hat, weibliche Führungskräfte den nächsten Schritt zu ermöglichen. Das Konzept basiert auf einer 12-monatigen Tandembindung zwischen den Mentoren und den Mentees. Die Mentees durchlaufen den jährlichen Nominierungsprozess unserer Mitgliedsunternehmen, also der Mitgliedsunternehmen von Women into Leadership, und werden durch ein Matching-Komitee ausgewählt. Sabine Hansen hat mich damals via LinkedIn gefunden. Sie hatte gesehen, dass ich eben die von Ihnen angesprochene, ich sage es immer kurz, intern heißt sie die ICF, Initiative Chancengleichheit für Frauen der IKB. Sie hatte das gesehen, dass ich die gegründet habe in der Bank. Wir feiern nächstes Jahr 10-Jähriges, die IKB wird nächstes Jahr 100 Jahre alt. Und sie hat mich gefragt, ob ich Interesse hätte, bei der Gründung von Women into Leadership mitzumachen und eben auch meine Erfahrungen und Perspektiven aus Arbeitnehmervertretersicht dort einzubringen. Ja. Wir bemühen uns, so breit wie möglich aufgestellt zu sein. Unter euren Mitgliedsunternehmen sind überzeugt von dem Programm, da wir einen Pool sehr erfahrener und hoch engagierter Mentorinnen und Mentoren aufweisen können, die allesamt das ehrenamtlich machen. Und die Deutsche Gesellschaft, die Sie eben auch schon erwähnt haben, für Mentoring hat uns bereits jetzt zum zweiten Mal zertifiziert. Ich bin da sehr stolz drauf, denn wir können wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass wir die Frauen tatsächlich weiterbringen nach oben.
Na, prima.
Genau. Ja.
Das heißt, ich kann insbesondere unseren weiblichen Zuschauern und Zuhörern nur empfehlen, mal auf die Homepage zu gehen, um sich weitere Details dort zu vergnügen. Frau Riggers, ja. Können Sie sich persönlich noch daran erinnern, hat Sie seinerzeit irgendjemand gefördert? Hatten Sie einen Mentor?
Also in der Bank oder generell? Also nee, ich bin eher so eine, ja tatsächlich so eine Macherin schon immer gewesen. Das kommt aus meiner Herkunft wahrscheinlich. Und ich bin ja lange Jahre auch alleinerziehend gewesen und musste mich quasi sowieso schon immer so durchbeißen. Deshalb gibt es so ein paar Themen, die bei mir nie zur Debatte standen. Aber konkret, wenn Sie danach fragen, war wahrscheinlich mein erster Förderer, mein damaliger Chef, mit dem ich kurz nach der Finanzkrise, als diese ausgebrochen war, zusammenarbeitete. Und der hatte halt festgestellt, dass ich diplomatisches Geschick habe und selbst bei den anstrengendsten Phasen, die wir natürlich unstrittig auch hinter uns bringen mussten, immer gute Laune behalten konnte. Das hat ihn sehr beeindruckt und da hatte er mir dann den Impuls gegeben, mich mal vielleicht für die Betriebsratswahl aufzustellen. Und das war der konkrete Anlass. Und mein größter Unterstützer ist natürlich mein Mann gewesen, denn das habe ich mit dem besprochen. Und mein Sohn war zu dem Zeitpunkt 13. Und mein Mann hat mir sein uneingeschränktes Go ausgesprochen und mich wirklich in diesen Jahren extremst unterstützt, weil Sie haben es ja gerade gesagt, das war vier Interessenausgleichsverfahren.
Ja, man findet den Mentor meistens im näheren Umfeld, weil das ist ja genau. So eine klassische Frage, die wir immer gestellt bekommen. Auf dem Weg zum ersten Aufsichtsratsmandat gibt es eine Mentorenschaft. Als Sie 2011 erstmalig in den Aufsichtsrat der IKB gewählt worden sind, war das ja sicher für Sie auch etwas wesentlich Neues. Und Sie mussten sich da natürlich auch auf diese Arbeit der erstmaligen Aufsichtsratstätigkeit vorbereiten. Wissen Sie noch, welche Schulungen Sie seinerzeit besucht haben?
Ja, natürlich. Also ich hatte erstmal sehr viel Respekt, wirklich sehr, sehr riesigen Respekt davor, weil mir natürlich von vornherein klar war, was die Haftungsthemen in so einem Amt oder in so einer Funktion bedeuten. Aber wir Arbeitnehmervertreter haben uns sofort von Anbeginn eben regelmäßig zu den Rechten und Pflichten schulen lassen. Und ich darüber hinaus habe Schulungen zur Bilanzierung gemacht, Kreditrisikomanagement, internes Kontrollsystem. Ich bin auch schon lange Jahre Mitglied bei FEA, also den Financials Expert Association, die ja da aktuell alle Entwicklungen schon seit Jahren immer wieder sehr gut fundiert aufbereiten und intensiv auch dort ihre Mitglieder versorgen. Und regelmäßige Schulungen sind letztendlich sowieso unabdingbar. Und ich sage jetzt mal so, wenn man dann einmal im Aufsichtsrat eines Unternehmens war, das von der Finanzkrise betroffen war, dann kann man irgendwann wahrscheinlich, nehme ich mal an, das sage ich jetzt mal ein bisschen keck, aber fast in jeden Aufsichtsrat gehen, weil da ist man natürlich Sturm und Kampf erprobt, ja.
Klar, das ist dann Learning by Doing.
Ja,
Aber
allerdings.
die Gretchenfrage, die ja immer ist, wann beginne ich mit meiner Fort- und Weiterbildung für mein erstes Aufsichtsratsmandat? Weil wenn ich heute berufen werde und morgen in die Aufsichtsratssitzung hineingebe, ist das ja ein bisschen knapp dann. Was würden Sie potenziellen Mandatssuchenden empfehlen? Wann sollten diese mit der Fort- und Weiterbildung hin zum ersten Aufsichtsratsmandat beginnen?
Ja, also jetzt es hört sich jetzt so ein bisschen an, als wenn das abgesprochen ist, ist es aber tatsächlich nicht. Natürlich sind solche Module wie die Directors Academy dafür wirklich sinnvoll. Das kann man auch schon präventiv sich vorbereiten und sollte man auch tun, weil wenn ich da das Ziel habe, mich als Aufsichtsrätin oder Aufsichtsrat zu engagieren, dann muss ich natürlich schon sowieso die grundsätzlichen Voraussetzungen mitbringen. Also ebenfalls sage ich da nur, umgehend muss man sich damit beschäftigen und sich weiterbilden. Das ist ganz klar, dass
Ja,
man
also
da
ich
tut,
denke
ja.
immer, wenn man aktiv anfängt, diesen Wunsch zu konkretisieren,
Genau.
dauert es 12 bis 24 Monate, bis man sein erstes Mandat bekommt. Und dann sollte man spätestens, sage ich mal, auf der Hälfte der Strecke anfangen, seine Wissenslücken zu schließen und die spezielle Fort- und Weiterbildung, wo auch immer, dann über sich ergehen zu lassen. Ich
Genau.
würde gerne an dieser Stelle unsere Zuschauer und Zuhörer wieder einbinden in eine Interaktion. Sie wissen, ich stelle immer so um diese Zeit eine Frage an Sie. Diesmal eine ganz kurze Frage, die Sie möglichst nur mit einem Schlagwort beantworten, damit wir das aus dem linken Auge verfolgen können. Die Frage ist einfach: Was macht gute Führung aus? Also 3, 2, 1, was macht gute Führung aus? Und Sendeknopf und dann schauen wir mal, was Sie alles schreiben. Frau Riggers, Sie wurden seinerzeit als Nichtbankerin die erste Gesamtbetriebsratsvorsitzende im Aufsichtsrat der IKB. Unser Gast im letzten Jahr, Frau Dr. Monika Wulf-Mathis, die ja die erste weibliche Gewerkschaftsführerin und eine der ersten Frauen überhaupt in einem deutschen Aufsichtsrat war, hatte seinerzeit in unserem interessanten Gespräch auf die Frage, was machen Frauen in einer solchen Situation anders geantwortet? Frauen müssen mit Argumenten führen. Und das bringt mich zu der Frage, Frau Riggers, was verstehen Sie unter guter Führung?
Ja, das ist schön. Frauen müssen mit Argumenten führen. Ich meine immer, alle sollten mit Argumenten führen, aber tatsächlich ist die Beobachtung von Ihrer Gesprächspartnerin sicherlich sehr, sehr genau gewesen. Frauen mussten noch viel mehr mit Argumenten führen. Also für mich ist Führung aus meiner Erfahrung universell. Ich will es mal mit den Worten von Maren Lecky, die bei uns mal einen Tagesworkshop mit der ICF durchgeführt hatte, ganz am Anfang, als wir die ICF gegründet haben. Ihr Leitspruch hieß nämlich, und den unterstütze ich vollumfänglich: Wer führen will, muss Menschen mögen. Und unter guter Führung verstehe ich die vollumfängliche Übernahme von Verantwortung. Also dass ich bereit bin, eben wirklich die Verantwortung zu nehmen, denn Führung ist Verantwortung. Ich zeichne mich für ein Team, einen Bereich verantwortlich und muss das dann auch so nehmen. Eine Vorbildfunktion, dem
Ja.
Team Rückhalt bieten. Also ich gehe noch mal ein bisschen weiter darauf ein, weil Führung kann man nicht so schnell in ein, zwei Sätzen runterbrechen, meines
Ja, wir
Erachtens.
müssen zum Thema kommen, Frau Riggers. Ich finde, das ist schon ganz prima, Weil natürlich können wir da uns noch ewig lang unterhalten. Ich sehe, dass auch unsere Zuschauer und Zuhörer geben uns einen riesen Blumenstrauß an Punkten. Die meisten bestätigen sie. Das erste war das sogenannte 4M-Prinzip, was sie genannt hatten. 4M-Prinzip, man muss Menschen mögen. Und das zweite ist die volle Verantwortung, und zwar nicht nur, wenn es gut läuft, sondern insbesondere die volle Verantwortung auch, wenn es schlecht läuft. Ich glaube, das zeichnet einen guten Führer aus. Und dann akzeptiert die Gruppe auch, dass sie sich von ihm mitnehmen, mitführen lässt.
Ja, und darf ich das
Kommt
noch
aber,
ergänzen um einen
kommen
Satz?
wir zum Thema, kommen wir zum Thema Aufsichtsratsarbeit. Und da würde mich schon interessieren, dann nochmal anknüpfend an Ihre erste Tätigkeit als Frau dort, als erste Gesamtbetriebsratsvorsitzende. Hatten Sie damals den Eindruck, dass sich die Arbeitsorganisation in dem konkreten IKB-Aufsichtsrat geändert hat, nachdem Sie dort als Mitglied dabei sein durften?
Das kann ich offen gestanden ja nicht beurteilen, weil ich zuvor ja nicht in dem Aufsichtsrat war. Ich kann nur sagen, wie es war, als ich dort war. Ob es sich geändert hat, weiß ich nicht. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir Arbeitnehmervertreter und ich von Anfang an direkt auf eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit Wert gelegt haben. Das hat auch dazu geführt, dass ich relativ früh mit bilateralen Gesprächen begonnen habe, um eben auch vertrauensbildende Situationen zu schaffen, um gegenseitig Verständnis füreinander zu bekommen. Und denn das ist aus meiner Sicht gerade in einer Krise eine Brücke, die man unbedingt bauen muss, damit sie belastbar ist. Und das ist für mich auch die beste Brücke, das Vertrauen. Und so bin ich vorgegangen seinerzeit. Also wir haben Wert auf vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit gelegt. Und deshalb haben wir auch sehr gut das dann geschafft mit den entsprechenden Interessenausgleichsverfahren, die ja doch für alle eine sehr große Belastung waren.
Ja, da sind wir jetzt schon mitten beim Thema Betriebsrat und Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Organisation und Tätigkeit. Geben Sie uns noch mal zwei, drei praktische Beispiele, wie man sich als Betriebsrat im Aufsichtsrat organisiert. Gibt es da spezielle Vorbereitungen? Gibt es eine spezifische Art an? Erzählen Sie uns mal, wie
Naja,
organisiert
also
der Betriebsrat im Aufsichtsrat?
ich sag's mal so, ich bin ja dadurch, dass ich die Vorsitzende war, bin ich halt eben so herangegangen an die Themen, dass ich von Anfang an sofort unsere Termine, wenn die fixen Aufsichtsratssitzungen waren, habe ich die Arbeitnehmervertreter allesamt zu Tagestreffen eingeladen, dass wir uns entsprechend dann auch auf die Unterlagen, mit den Unterlagen auf die jeweiligen Sitzungen vorbereiten konnten. Das ist unabdingbar, weil dann kann man auch da schon miteinander sehr gut identifizieren, was sind die wichtigen Punkte oder wo gibt es Themen, wo wir vielleicht nachhaken müssen und, und. Also ich glaube, auch in der Arbeit, auf der Arbeitnehmerseite ist wichtig, dass man da an einem Strang zieht und eben das Thema also nicht über Maße strapaziert, aber trotzdem an einem Strang zieht und sich sehr gut vorbereitet.
Ja, da sind Sie aber natürlich schnell in dieser Dilemmata-Situation von dieser Thematik Unabhängigkeit und Verschwiegenheit und Vertraulichkeit. Wie haben Sie da dieses Thema Unabhängigkeit und Vertraulichkeit organisiert?
Tja, also für die Arbeitnehmervertreter ist das hin und wieder natürlich ein Dilemma. Ich habe das nicht zu groß gesehen, muss ich offen gestehen, denn die gesetzlichen Vorgaben sind da glasklar. Die Wahrung der Unabhängigkeit und der Vertraulichkeit ist ein fundamentales Thema, wo man, ich meine, man ist persönlich haftbar, also in allen Belangen. Und insofern ist es für meine Begriffe wichtig, dass Arbeitnehmervertreter einen anderen Weg finden in ihrer Sprache, in ihrer Herangehensweise, um mit den vertraulichen Informationen, die sie erhalten haben, zum Wohle der Belegschaft dann zu agieren. So, und ich bin eher dann muss man halt eben andere Übersetzungen finden, ohne dass man eben vertrauliche Themen ich sag mal, ausplaudert, was ja wirklich desaströs sein könnte. Ja. Und ist auch, ja, also man muss eben finden, Worte finden, wie man eben Informationen zum Wohle der Belegschaft nutzen kann. Und dazu gehört eben, wie ich schon vorhin sagte, das Vertrauen und auch die Zusammenarbeit.
Und auch das Diplomatische, was Sie ja sehr genau. vorhin auch schon gestrichen haben, was sehr
ganz
gut
genau.
dazu gehört. Jetzt sind Sie ja nicht alleine, jetzt sind Sie ja nicht alleine in so einem Aufsichtsrat, weil zum Beispiel nach dem Drittelbeteiligungsgesetz ist ja der Aufsichtsrat zu einem Drittel mit Arbeitnehmervertretern besetzt und die müssen sich internen Wahlen stellen etc. Das heißt, ein Drittel auf der Aufsichtsratsbank sind Arbeitnehmervertreter. Wo kommen die eigentlich her? Wie setzen die sich in der Regel zusammen? Weil das Thema Kompetenz und Kompetenzprofil wird ja immer rauf und runter gesungen, wäre ja so wichtig. Wo kommt das Drittel Arbeitnehmervertreter her und mit welchen Kompetenzen sitzt man dann dort?
Na gut, also in so einer Bank wie unserer haben sie natürlich flächendeckend Kompetenz fast in allen Bereichen. Das muss man ganz klar so sagen. Ich meine, das setze ich jetzt voraus. Und also in der Regel stellen sich Betriebsräte natürlich auf zu den Arbeitnehmervertreterwahlen. Das ist natürlich eine sachlogische Konsequenz, weil sie ja eben durch die Mitbestimmung auch sowieso nah an den Themen dran sind, die eben quasi da auch im Aufsichtsrat letztendlich auch hin und wieder beschlossen werden. Es können sich aber grundsätzlich also alle Mitarbeitenden aufstellen, die auf der Wählerliste stehen. Und der Wahlvorstand veröffentlicht diese Wählerliste bei Einleitung des Wahlverfahrens. Und da muss man einfach darauf schauen. Und
so, jetzt ist die Frau Riegers, glaube ich, raus, wenn ich das richtig festgestellt habe. Jetzt sehe ich sie wieder. Ja, jetzt ist sie wieder da. Machen Sie einfach weiter, okay. Frau Riegel.
Ja, auch andere Mitarbeitende können sich aufstellen. Also wie gesagt, wer sich aufstellen kann, das kann man einer Wählerliste entnehmen, die der Wahlvorstand dann veröffentlicht. Ja.
Kann es dann sein, theoretisch, dass für einen Aufsichtsrat inkompetente Persönlichkeit gewählt wird und dann im Aufsichtsrat sitzt?
Theoretisch ja.
Ja.
Theoretisch ja, weil die Belegschaft entscheidet. Ne? Die Belegschaft
genau,
entscheidet. Und das ist ja nach der Drittelbeteiligung oder nach dem Mitbestimmungsgesetz oder die Montanmitbestimmung ist das letztendlich ein Wille des Betriebes dann, wer da reinkommt. Ne? Und Mitarbeitende schauen nicht zwingend immer, ist jemand wirklich befähigt, ne? Sag ich jetzt mal. Manchmal denkt man, jemand ist fachlich wirklich sehr gut befähigt, das muss man auch sagen, aber leider eben verhandlungsmäßig und politisch und diplomatisch
ja, das
nicht.
Persönliche Kompetenz fehlt dann.
Richtig, ne? Also das sind so Sachen, die ja der Belegschaft in der Regel nicht so bewusst sind. So, aber natürlich
aber das
kann
ist der
passieren.
Gleiche, das ist der gleiche rechtliche Fehler, weil das ist ja, steht ja nun im Gesetz, deswegen passiert es ja so etwas. Das ist der gleiche rechtliche Fehler wie bei den Unternehmen der öffentlichen Hand, wo die Aufsichtsräte der öffentlichen Unternehmen aus den jeweiligen Parlamenten besetzt werden, also aus den Stadträten, Gemeinderäten, Landtagsabgeordneten etc. Und wo auch nicht jeder gute Politiker geeignet ist, auch gleichzeitig ein guter Aufsichtsrat zu sein. Das bringt mich dann gleich zur nächsten Detailfrage aus der Gruppe dieses einen Drittels Arbeitnehmervertreter. Da finden wir ja immer öfters und mit großer Liebe Gewerkschaftsfunktionäre. Also Menschen, die gar nicht aus dem betreffenden Unternehmen kommen, sondern aus der sogenannten zuständigen Gewerkschaft. Welche Rolle spielen diese Gewerkschaftsfunktionäre in einem solchen Aufsichtsrat? Ist das eine Sonderrolle? Sind die integriert? Wie würden Sie das beschreiben?
Ja, also ich kann da nicht drüber berichten, weil ich selber da keine Erfahrung mit habe. Ich selbst war nie gewerkschaftlich organisiert und wollte das auch nie. Ich sehe schon die herausragenden Leistungen der Gewerkschaften über die letzten Jahrzehnte natürlich, Tarifbindung und so weiter, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber natürlich wissen wir auch, dass hin und wieder Interessenkonflikte da unter Umständen bestehen. Ich sage mal so, ich weiß jetzt nicht, ob es passt, aber so ein prominentes Beispiel war ja der Bsirske seinerzeit, der eben zu Streik aufgerufen hatte und nachher auch dann in der Hauptversammlung nicht entlastet worden ist, weil er letztendlich dem Unternehmen Schaden zufügte. Da ist man natürlich so, ich sage mal so, immer so ein bisschen zwischen Baum und Borke. Ich persönlich sage immer so, wenn Gewerkschaften auf Blockade aus sind, also dass eben zum Blockadeverhalten ihr Hauptansatz erstmal ist, um Dinge aufzuhalten, dann bin ich da eher skeptisch. Also ich halte von Blockadeverhalten so gut wie gar nichts, muss ich sagen. Es mag vielleicht in Einzelfällen mal gut sein, aber...
Ich meine, wir hatten vorhin die zwei Kernthemen Unabhängigkeit und Verschwiegenheit erwähnt, aber dazu gehört natürlich auch, dass der Aufsichtsrat ausschließlich im Interesse des Unternehmens agieren sollte.
Genau.
Und da glaube ich, dass das schon schwer ist, als Arbeitnehmervertreter aus dem eigenen Unternehmen das immer im Hinterkopf zu halten, das Gesamtunternehmen und nicht nur die Arbeitnehmerseite, Klammer auf, das geht aber eigentlich dem Kapitalgeber drittelt genauso, weil die sollten ja auch das Gesamtunternehmen im Auge haben und nicht nur ihr Eigenkapital. Aber für einen Gewerkschaftler ist das, glaube ich, schon ein großes Thema. Auf der anderen Seite, ich glaube, dass die Mitbestimmung sich in Deutschland und insbesondere in den Aufsichtsräten bewährt hat. Und Karl Ludwig Klei hat ja vor kurzem erst im Fachmagazin Der Aufsichtsrat einen tollen und prägnanten Artikel geschrieben, wo er nochmal das hohe Lied gesungen hat über Wert und Zukunft und Erfolg der deutschen Mitbestimmung in Aufsichtsräten und hat auch meiner Meinung nach zu Recht darauf hingewiesen, dass wir so etwas nicht abstellen sollten.
Das stimmt. Also Entschuldigung, wenn ich da drauf nur ganz kurz eingehe. Ich habe das 2017 auch schon in einem Interview gesagt, dass ich eben der Auffassung bin, dass wir gerade auch deshalb hier so eine Stabilität haben, weil wir eben mitbestimmte Unternehmen haben und Mitbestimmung per se ein hohes Gut ist. Weil das natürlich immer zu einer sozialen, ja, ich sag mal, man spricht ja vom sozialen Betriebsfrieden oder der Betriebsfrieden und das lässt sich natürlich auch auf die Gesellschaft ausbreiten, denn wir haben ja Mitarbeitende und Unternehmen sind letztendlich die auch die solidare Gemeinschaft mit befüllen. Also das muss man eben ganz klar so sehen. Ne? Ja. Kann ich dem Herrn nur zustimmen, sehe ich genauso.
Ja, jetzt gibt es natürlich trotz allem, dass alle lieb und nett sind und kompetent sind, trotz allem mal Konflikte zwischen den sogenannten Arbeitnehmervertretern und den Kapitalgebervertretern im Aufsichtsrat. Und meist sind das ganz einfache Interessenskonflikte, die aber zwar einfach sind, aber trotzdem kompliziert zu lösen sind. Sie sind jetzt nun sehr erfahren über Ihre knapp zwei Jahrzehnte in diesen sogenannten emotional aufgeladenen Krisensituationen in einem Aufsichtsrat. Können Sie uns da ein paar praktische Tipps geben, wie Arbeitnehmervertreter und Kapitalgebervertreter in einem Aufsichtsrat besser zusammenarbeiten können?
Ja, ich sagte es eingangs schon, Herr Ruther. Für mich war an allererster Stelle die wichtigste Aufgabe, Vertrauen aufzubauen. Wenn ich Vertrauen aufbaue, dann habe ich eine Basis, auf der ich arbeiten kann. Und dann ist natürlich auch das Interesse für die jeweiligen anderen Lagen, also was man möchte. Ich meine, ist klar, dass die Interessenslagen sich absolut zwischendurch unterscheiden. dass die Kapitalseite etwas anders will als die Arbeitnehmerseite, logisch. Aber man muss ja ein Verständnis füreinander entwickeln. Wo stehen die, wo stehen wir? Und häufig ist es ja so, dass im Aufsichtsrat doch Menschen sind, die nicht so nah an den Mitarbeitenden sind, wie jetzt beispielsweise Arbeitnehmervertreter. Und deshalb fand ich es ganz wichtig, schon von Anfang an eben bilaterale Gespräche aufzusetzen, Menschen persönlich auch kennenzulernen, damit man auch auf Augenhöhe miteinander zu den Themen diskutieren kann. Und dann braucht es aus meiner Sicht nicht so viel. Natürlich braucht es auch Transparenz, auch die Bereitschaft, Transparenz zu liefern, auf beiden Seiten wohlgemerkt. Ja. Für mich ist es immer ein Geben und ein Nehmen und natürlich immer mit dem Blick auf das realistisch Machbare. Wer nicht vertrauen kann, meines Erachtens nach, egal auf welcher Seite, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Weil Misstrauen bringt ja immer wieder auch Missverständnisse zutage, das ist ganz klar. Und auf der einen Seite wie auf der anderen Seite. Und rechtzeitiges Informationsgebaren ist aus meiner Sicht unabdingbar. Natürlich muss man zwischendurch auch klare Kante zeigen und Respekt voreinander, ja, vor der jeweiligen Leistung des
anderen. Ich meine, es ist im Prinzip wie im normalen Leben auch.
Genau.
Muss ich bereit sein, Vertrauen zu geben und Vertrauen entgegenzunehmen. Ich muss bereit sein zu kommunizieren, transparent, mit Respekt, und das möglichst bilateral und vier Augen und vier Ohren. Bedeutet auf der anderen Seite natürlich auch, dass ich als normales Aufsichtsratsmitglied auch viel Zeit investieren muss in diese Thematik außerhalb meiner Gremiensitzung, weil ich kann ja nicht, ja, während einer Gremiensitzung mit meinem Nebenmann vertraulich reden, das funktioniert ja nicht. Wenn Sie das jetzt so Revue, ja, passieren lassen,
das ist,
gibt es ja in Aufsichtsgremien und in Aufsichtsgremien-Sitzungen so dieses typische Informationsasymmetrie, wie ich das immer so schön nenne. Die meiste Information sollte hoffentlich der Vorstand haben. Der Wirtschaftsprüfer hat schon deutlich weniger Informationen als der Vorstand. Und der Aufsichtsrat hat in der Regel am wenigsten Informationen aus der Gruppe Vorstand oder Wirtschaftsprüfung. Jetzt haben Sie es als Arbeitnehmervertreter vielleicht ein Stück weit leichter, weil Sie im Tagesgeschäft sind und, wie Sie vorhin gesagt haben, sich auch intelligent vorbereiten können und vielleicht die ein oder andere Information direkt absaugen können von Kolleginnen und Kollegen. Aber hatten Sie das als ein Problem empfunden in der Praxis, diese Informationsasymmetrie?
Ich habe das nicht als störend empfunden. Klar kommt das vor, wahrscheinlich, ja. Aber ich persönlich und meine Kollegen, wir waren immer am Ball, muss man ganz klar sagen. Wir sind gut vernetzt in der Bank. Das ist auch unsere Aufgabe. Als Arbeitnehmervertreter ist man eben im Maschinenraum ja sowieso ständig. Und wenn man dann das nicht mitbekäme, gewisse Themen, dann würde man, glaube ich, seine Arbeit nicht gut machen, meiner Meinung nach. Aber wir haben uns einfach mal irgendwann eine gute Vertrauensbasis aufgebaut. Die ist dann belastbar und dann spielt eben auch diese Asymmetrie hoffentlich eher eine untergeordnete Rolle, würde ich sagen. Es liegt ein bisschen in der Natur der Sache.
Ja, wobei natürlich die Asymmetrie gilt ja nur für, sage ich mal, für aktuelle Probleme, für aktuelle Themen. Eine meiner Lieblingsfragen meinen Gästen in der Vergangenheit war immer, wer ist eigentlich verantwortlich für die Diskussion von neuen Themen, von noch nicht vorhandenen Problemen? Wer müsste der Erahner oder Erspürer sein von Themen, die erst nächstes oder übernächstes Jahr auf uns zukommen? Haben Sie da ein Gefühl entwickelt über die Jahre hinweg? Ist das auch eine Verantwortung des Aufsichtsrates? Und wenn ja, was muss der tun, damit er die Zukunftsprobleme vor dem Vorstand erahnt?
Ja gut, also das ist ja, also aus meiner Sicht zum Beispiel jetzt ein ganz konkretes Beispiel, was mir heute jetzt einfällt, ist ja der Bericht vom BSDI, ist ja jetzt gerade veröffentlicht zum Thema Cyber Security. Das sind so Themen zum Beispiel, wo jemand relativ schnell drauf kommen muss, muss auch der Vorstand letztendlich natürlich und seine Führungskräfte, die in diesem Bereich tätig sind. Aber klar ist auch, Aufsichtsräte müssen ebenfalls antizipieren, was kann passieren, wie entwickelt sich das in einer rasend schnellen, verändernden Welt mit ganz neuen Arbeitsbedingungen. Und sie sollten aus meiner Sicht eben von sich aus auch die Themen auf die Agenda setzen, wenn sie irgendwelche Themen haben, wo sie meinen, dass das eine Relevanz fürs Unternehmen haben wird, ja. Wenn wir jetzt gerade sehen, 74 Kommunen sind aktuell beschädigt, können ihre Arbeit nicht machen, weil eben ein Cyberangriff am Montag stattgefunden hat. Das wird ja lange dauern, bis das wieder im Griff ist, ja. Also gerade das Thema Invest in die IT und so weiter muss ganz klar auf die Agenda gesetzt werden. Und ich sage immer so, ich erwarte eigentlich von allen, dass sie alles antizipieren können, mal so über die nächsten Jahre. Sie werden dafür entlohnt. Also ist jetzt vollmundig gesprochen, aber es ist tatsächlich so, ja.
Lassen Sie uns nochmal zurückkommen auf die diplomatische Vorgehensweise, Vertrauen schaffen, Konflikte vermeiden bzw. entschärfen. Anfang des Jahres wurden Sie in einem Artikel beschrieben, Frau Riggers, mit der Überschrift Nicole Riggers mit Humor nach oben. Und da muss ich Sie einfach fragen, Frau Riggers, wie wichtig ist Humor im Aufsichtsrat?
Tja, also für mich sehr wichtig, weil wenn nicht zusammen gelacht werden kann, meines Erachtens, kann man es auch gleich sein lassen. Der Punkt ist ja so, also ich lache gerne und halte nichts davon, wenn es in einem so wichtigen Gremium nur bierernst zugeht. Das muss man einfach klar sagen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Humor im richtigen Moment wirklich ein Eisbrecher sein kann. Denn schlussendlich sind wir alles Menschen, alle Menschen aus Fleisch und Blut. Und gerade in einer Krise beispielsweise jetzt stehen alle Beteiligten mächtig unter Druck, je nach Wirtschaftslage mal mehr und mal weniger. Aber das gilt für Aufsichtsräte und Vorstände aus meiner Sicht gleichermaßen. Und für mich war beispielsweise nie entscheidend, die da oben, die da unten. Ich habe noch nie in solchen Kategorien gedacht, tatsächlich nicht. Das hat bei mir keine Relevanz. Insofern konnte ich mich schnell mit Menschen im Aufsichtsrat verbinden. Das hat mir sehr geholfen, muss ich sagen. Und gerade eben, wie gesagt, also Humor ist in einem entscheidenden Moment wirklich ein Eisbrecher, ne? Weil es entspannt alle. Und wenn man da so ein Talent hat, dann ist das schon nicht verkehrt.
Aber
Ich
die
habe
muss
das
ich mir,
Talent.
also ich kann das grundsätzlich unterstreichen. Humor ist immer trotzdem lachen, auch wenn es noch so ernst und bedrohlich ist, das ist immer gut. Aber wie muss ich mir das konkret vorstellen bei der Frau Riggers, wenn die in der Aufsichtsratssitzung sitzt? Erzählen Sie dann einen Aufsichtsratswitz oder einen Bankerwitz
Also,
oder
nee. Also in der Regel mache ich es eigentlich so, dass ich mich selber auf den Arm nehme und weil ich mich noch nie zu wichtig genommen habe. Ich meine, ich bin natürlich schon auch ein Alpha-Mensch oder eine Alpha-Frau, würde man ja sagen. Aber trotzdem habe ich mich nie zu wichtig genommen. Im entscheidenden Moment kann ich mich zurücknehmen. Also ich mache dann schon mal einfach nur einen Gag, auch zu meinen Kosten, also zu meinen Lasten. Stelle
okay.
mich da auch gerne mal zur Verfügung. Ich kann mich, also tatsächlich ist das so. Und offen gestanden, ich kenne keinen Aufsichtsratswitz oder Bankerwitz, aber ich habe sie tatsächlich gegoogelt. Und das Schöne ist, dass man die, glaube ich, auch für alle Wirtschaftsbereiche anwenden kann. Aber welcher mir gut gefallen hat, ist, im Büro des Brokers ist ein schwerer Fehler passiert. Daraufhin meint der Chef vorwurfsvoll zu seinem Devisenhändler: Sind nun Sie verrückt oder bin ich es? Aber Chef, ein Mann wie Sie wird doch keine verrückten Mitarbeiter beschäftigen.
Ja,
ist jetzt lustig,
Darauf könnte man sogar
handlustig.
auch einen Aufsichtsratswitz machen, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende zum Aufsichtsratsmitglied sagt: Sind Sie verrückt mit Ihrer Meinung oder bin ich es? Und dann sagt man auch:
Ja.
Aber lieber Vorsitzender, bla und blub, ja, genau. Mit den
Genau.
Aufsichtsratswitzen ist es und Anekdoten ist es wirklich gar nicht so einfach. Ich habe jetzt gerade bei LinkedIn angefangen, die zu sammeln und ich kann das unseren Zuschauern und Zuhörern nur sagen: Sollte Ihnen spontan ein Aufsichtsratsanekdote, Spaß, Witz etc. einfallen, schreiben Sie es bitte in die Kommentare rein. Aber lassen Sie uns vielleicht noch mal ganz ernsthaft werden, weil dieses Thema Vertrauen ist mir ganz wichtig. Ich hatte in einem meiner letzten Artikel, Aufsichtsgremien der Zukunft, The Board of the Future, diverse Wesensmerkmale zu Arbeitsstrukturen und Prozessen der Zukunft aufgezeigt, um die sogenannte Wirkungsweise effizienter und effektiver zu machen. Board Effectiveness, wie das heutzutage modern heißt. Und Vertrauen ist auch meiner Meinung nach eine der ganz wichtigen Dinge, und zwar Vertrauen als Basis zwischen den Gremien und dem Vorstand, also nicht nur zwischen den Gremien als Ganzes, sondern auch zwischen den Ausschüssen. Allerdings neben diesem Teamgedanken auch eine Balance zwischen Empathie und Durchsetzungsvermögen und dem klaren Bewusstsein, wo die Grenzen liegen und das Rollenverständnis, wer für Governance und wer für Management nicht nur erkannt und respektiert, sondern vor allen Dingen zuständig ist. Weil manchmal gibt es ja auch so etwas wie Übervertrauen etc. Dass Ihnen Vertrauen im Aufsichtsrat wichtig ist, haben Sie jetzt nun mehrmals gesagt, Frau Riggers. Aber vielleicht auch an die jungen zukünftigen Aufsichtsrätinnen und Räte, an unseren Mandatssuchenden. Was kann man denn als Einzelner konkret machen, wenn man neu in ein solches Gremium kommt? Man kann ja jetzt nicht mit jedem einen Termin vereinbaren für ein Vier-Augen-Gespräch. Also
Nee, aber
wie
man.
kann ich über dieses Vier-Augen-Gespräch zusätzlich Vertrauen im Aufsichtsrat aufbauen?
Ja, indem ich mich beispielsweise für einen Ausschuss zur Verfügung stelle, direkt von Anfang an, dass ich mir das zutraue, dass ich beispielsweise in einen Ausschuss eines Aufsichtsrates mitgewählt werde oder einfach auch erstmal meinen Hut in den Ring werfe und sage, ich hätte da Interesse dran, dort mitzuarbeiten. Und natürlich sollte man, also klar, also als ich in den Aufsichtsrat der IKB gewählt worden bin, bin ich auch nicht sofort losgegangen, sondern ich habe mir natürlich ein, zweimal auch und auch dreimal angeschaut, wer sind jetzt die relevanten Stakeholder, wie ticken die, was ist da, ich sage jetzt mal, deren Bestreben, wie muss man an die einzelnen Personen herantreten. Für Arbeitnehmervertreter ist es mit Sicherheit nicht ganz so schwierig, weil die könnten theoretisch wirklich mit jedem ein Gespräch führen,
Ja.
weil es natürlich auch aus der anderen. Aber für, wenn ich mir jetzt sage, die sind eben von der Anteilseignerseite in den Aufsichtsrat berufen, dann ist natürlich ganz klar, dass ich mir ein ordentliches Onboarding wünsche und dass ich da vielleicht auch die Unterstützung von der Gremienbetreuung bekomme, dass ich vielleicht die eine oder andere Persönlichkeit dann doch schon mal kennenlernen darf auch und kann. Ich meine, das Gremium muss ja zusammenarbeiten, das ist doch ganz
Ja.
klar. Also ich denke, also ich würde immer so rangehen, dass ich mir wirklich die Personen rausschaue erstmal, wo ich sage, wo ich eine größte Überschneidung habe, vielleicht jemand, der auch schon ein bisschen länger dort in dem Gremium ist. Und ich habe bisher nur gute Erfahrungen gemacht mit Aufsichtsräten. Bei der IKW sowieso, muss ich sagen, trotz der schwierigen Zeit. Aber ich weiß auch aus den Unterhaltungen mit, mein Netzwerk ist ja doch sehr groß, auch mit anderen Aufsichtsräten, dass die alle im Grunde genommen das gleiche Interesse haben, nämlich wie Sie es vorhin auch beschrieben haben. Sie sind ja dem Unternehmen verpflichtet. Und sollten dort eben zum Wohle des Unternehmens gute Entscheidungen treffen können. Und da ist natürlich diese Verbindung, die man miteinander aufbaut, essentiell.
Ja,
Und
Sie haben gerade im Halbsatz auch zwei ganz wichtige Instrumente genannt, oder Prozesse. Das eine ist der Prozess des Onboardings. dass neue Mitglieder in einem Gremium auch zur rechten Zeit in der richtigen Weise mit den richtigen Informationen eingewoben werden, damit sie relativ schnell effektiv und effizient sein können. Und das andere war der sogenannte Corporate Officer, das Aufsichtsratsbüro, was nicht nur für den technischen Ablauf von Sitzungen zuständig ist, sondern auch eigentlich dafür zuständig sein sollte, dass alle Aufsichtsratsmitglieder zur gleichen Zeit die gleiche Information, bla und blub, erhalten, damit sie alle miteinander auf Augenhöhe analysieren und entscheiden können. Und vorne dran natürlich, der Fisch glänzt vom Kopf. Dafür ist der Aufsichtsratsvorsitzende zuständig, dass das sich auch so entwickelt. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie es in die Kommentarspalte. Ich versuche es mit dem linken Auge zu sehen. Eine Frage habe ich gerade gesehen, die würde ich gerne an Sie weitergeben, Frau Rieges. Die könnte man nachlesen, aber vielleicht können Sie sie uns kurz sagen. Jetzt hat ja die IKB etwas Interessantes durchgemacht, nicht nur eine Krisensituation in den letzten Jahren, sondern sie hat auch einen komplett neuen Eigentümer bekommen mit Lone Star Fund. Und haben Sie das Gefühl, dass durch diesen PE-Investor die Arbeit im Aufsichtsrat plötzlich anders wurde?
Also ich kannte es ja nur. Also 2011, als ich in den Aufsichtsrat der IKW gewählt worden bin, war Lone Star schon bei uns
Ach so,
im
okay, ja.
Aufsichtsrat. Und deshalb kenne ich das nur mit Lone Star. Und ich kann nur sagen, ich habe es vorhin schon gesagt und werde da auch nicht müde, das hat sehr gut geklappt. Also es war überhaupt keine. Wir waren damals ja noch ein bisschen größer, das kann man auch jetzt auf Wikipedia lesen und so. Wir haben ja auch unseren Aufsichtsrat immer wieder verkleinert, genauso wie wir ja leider auch bedauerlicherweise die Mitarbeitendenanzahl verkleinern mussten nach der Finanzkrise. Der erste Interessenausgleich umfasste ja auch noch EU-Auflagen und so weiter und so fort. Aber die Zusammenarbeit war wirklich gut. Also, denn ich weiß nicht, wie sie vorher war. Eben deshalb, das kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur aus
Ja.
meiner Erfahrungszeit sprechen. Ich habe aber gehört, dass es durchaus in anderen Häusern, wo das eben während des Mandats mal passierte, das kann ja auch passieren, dass es dann ja schon auch mal ein bisschen schwieriger werden kann, weil natürlich ein Private Equity House andere Interessen hat als jetzt vielleicht jemand anders. Ne?
Ja, in der Regel. Ja.
In der Regel, ja, genau. So, und ja.
Lassen Sie uns mal von der IKW weggehen, allgemeiner Natur, weil Sie ja nun auch schon so viele Jahre persönliche Erfahrung sammeln durften und wie Sie sagen, in Ihrem Netzwerk im regelmäßigen Austausch mit anderen Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräten stehen. Boris Palmer, unser Tübinger Oberbürgermeister, sprach im Sommer diesen Jahres von einem toxischen Cocktail aus Bürokratieverstrickung, Digitalisierungsrückständen, Energiekostenexplosion, Fachkräftemangel, Nachfrageausfall und politische Interessenslosigkeit über die Sorgen der Wirtschaft. Und da meine Frage an Sie vor diesem Hintergrund: Glauben Sie, dass die Aufsichtsräte heute bei dieser sogenannten Multikrisensituation überhaupt noch kompetent genug sind, ihre Aufgaben zu erfüllen? Und wenn nicht, was müssen die tun, um sich aufzurüsten, um sich diesen Krisensituationen besser stellen zu können?
Ja, das ist jetzt ist eine schwierige Frage. Also erstmal gehe ich davon aus, Sie werden hoffentlich immer kompetenter und sehen sich auch in der Pflicht, immer kompetenter zu werden. Das ist ja auch eine Eigenverantwortung, die ich da übernehme. Und
Sie sagten vorhin mal so in einem
also.
Halbsatz, ja, ich gehe davon aus, dass mein Vorstand dauernd immer alle zukünftigen Krisen und Probleme erahnt. Aber wenn der
Antizipiert
verahnt,
zumindest.
dann, dann darf der Aufsichtsrat nicht auch noch versagen, weil dann gibt es einen
Ja,
Doppelschlag.
also ich sag mal so, er muss natürlich jeder, der in einer so herausragenden Rolle steht und steckt, mit allen Vorteilen und aber auch Nachteilen, ist natürlich extremst gefordert, sich eben in dieser sehr schnelllebigen, also man muss schon eine sehr hohe Flexibilität haben und man muss auch eine sehr hohe Anpassungsfähigkeit haben. Jetzt mal wirklich von, weil diese fachlichen Kompetenzen setze ich in der Regel sowieso voraus, gerade in diesem Business. Das muss ich Ihnen jetzt so sagen. Deshalb darüber will ich, sondern es geht ja um ganz andere Eigenschaften. Wenn wir von Krisen überflutet werden, brauchen Sie extremst flexible, agile, fluide Persönlichkeiten, die in der Regel oder die Kompetenz besitzen, Menschen mitzunehmen und zu verbinden. Und
Ja.
weil ja Krise hat immer etwas, dass Menschen sich auch isolieren in ihren Ängsten und ihren Sorgen. Und ganz häufig, und das muss ich einfach so sagen, das ist meine Beobachtung, ich arbeite ja jetzt schon fast 38 Jahre, ist halt eben so, dass wir natürlich, je elitärer eine Welt wird, umso befindlicher sind die Eitelkeiten und so weiter und so fort. Und das ist natürlich, wenn sie in krisengeschüttelten Zeiten sind, wenn Menschen ihre eigenen Befindlichkeiten, und das meine ich vollkommen geschlechtsunabhängig, ihre eigenen Befindlichkeiten nicht unter Kontrolle haben, auch ihre Eitelkeiten nicht, dann wird da die Wertschöpfungskette extremst gestört. Das ist das, was ich aus unterschiedlichen Häusern auch schon mal gehört habe, ja. Also jetzt, und das muss man einfach so sehen. Und deshalb glaube ich eben, kompetent sind sie hoffentlich alle fachlich, weil sonst müsste ich ein großes Fragezeichen machen, wieso sind sie sonst eingestellt worden
Ja,
für diese
aber Sie
Funktion?
brechen die Lanze und sagen, die persönlichen Fähigkeiten müssen auch außergewöhnlich sein, insbesondere mit krisenfest
Genau.
und Schuss. Und anpassungsfähig und flexibel. Eine unserer Zuschauerinnen fragt, ob Sie das Gefühl haben, ob es derzeit irgendwelche besonderen Themen gibt in der Aufsichtsratslandschaft, die eventuell unterrepräsentiert sind. Haben Sie ein Gefühl, wo Sie sagen, also das Thema höre ich sehr oft, da fehlt die entsprechende Qualifikation im Aufsichtsrat für diese Thematik?
Gerade ist die Verbindung sehr schlecht. Herr Ruther, ich habe den Satz, die Frage leider nicht verstanden, muss ich sagen, weil Sie waren
Dann
unterbrochen.
wiederhole ich es nochmal. Einer unserer Zuschauerinnen fragt, ob
Ja.
Sie das Gefühl haben, dass es derzeit in unseren Aufsichtsgremien irgendein Thema gibt, was unterrepräsentiert ist, was also einer höheren Aufmerksamkeit, einer höheren Kompetenz etc. zugeführt werden sollte.
Ja, wir könnten jetzt natürlich sagen, also die Diversitätsthemen sind vielleicht nicht wirklich überall in einigen Aufsichtsräten nicht da, die, wo man sein sollte, meines Erachtens nach, weil je
Ja.
diverser ein Gremium ist, das gilt für im Grunde genommen alle Führungsebenen, aber wir müssen natürlich dann kaskadiert auch auf Unternehmen schauen. Und da wissen wir natürlich aus der Erfahrung, dass es von oben und unten funktionieren muss. Und ich glaube, da müssten wir einfach noch eine höhere Awareness in den Unternehmen haben. Und die
Ja.
Unternehmenslenker sollten ein
Das
großes Augenmerk darauf haben, meines
wundert
Erachtens.
mich jetzt, dass Sie das sagen, weil ich denke immer, aber ich bin der Mann, demzufolge bin ich ja schon befangen. Ich denke immer, dass dieses Thema eigentlich schon überall durch ist. Die Zeit rennt uns zwischen den Fingern, Frau Riggers, das ist
Ja, es
Wahnsinn.
ist furchtbar. Wir müssen
Spricht
das noch mal wiederholen.
für Ihre tollen Gedanken. Lassen Sie mich aber noch einen wichtigen Punkt ansprechen, bevor wir zum Ende kommen. Und zwar, Sie sagten das vorhin, was ganz wichtig ist, das ganz am Anfang, 4M-Prinzip plus Verantwortung annehmen und leben. Und wer Verantwortung annimmt und lebt, der haftet auch. Und
Ja.
es gibt ja die aktive Verantwortung, die trägt jemand, das ist die Zuständigkeitsverantwortung, und die passive Verantwortung, zu der wird man hingezogen, das ist die Rechenschaftsverantwortung. Aber es gibt auch die dritte Bedeutung, das ist meine Liebste, Definition Verantwortung als Haftung für ein Fehlverhalten. Und zwar einerseits aus der rechtlichen, legalen Haftung, aber auch andererseits persönlich aus der legitimen Haftung im Sinne von Haften, im Sinne von Anheften zur Übernahme eines Schadens durch einen anderen als den unmittelbar Betroffenen. Das bedeutet in vielen Fällen die Verpflichtung zum Schadensersatz in materieller und immaterieller Sicht, Amts- und Reputationsverlust. Da würde ich Sie ganz konkret fragen, wie sieht denn die materielle und immaterielle Haftung des Betriebsrates aus? Also ich lese gelegentlich, dass Betriebsräte verurteilt werden, aber nicht mangels Fehlverhalten in Aufsichtsgremium, eher wegen Fehlverhaltens bei anderen Gelegenheiten. Also wie sieht die materielle und immaterielle Haftung des Betriebsrats im Aufsichtsrat aus? Gibt es sowas?
Also für die Betriebsräte, wenn ich da richtig informiert bin, ich muss Ihnen sagen, dass ich mich für die Haftungsthemen wirklich, also da bin ich wahrscheinlich eher risikofreudiger als der
Ja, Sie haben nie einen Fehler gemacht, dann
Bevölkerungsdurchschnitt.
brauchen Sie sich auch um Haftung nicht zu
Ja,
kümmern.
aber ich habe mich da wirklich nicht so, weil für mich ist ganz klar, also ich halte mich an die Vorgaben, die das Gesetz mir auferlegt. Ich meine, ich bin von Haus aus Rechtsanwaltsfachangestellte, das ist jetzt noch nicht juristisch, aber ich habe da hatte einen sehr strengen Lehrherrn. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich mit 17 meine Ausbildung angefangen habe, das steckt mir wirklich in den Knochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich, was diese Themen betrifft, glaube ich, bin ich, ja, wie soll ich sagen, voreingenommen schon sehr zurückhaltend. Aber für die Betriebsräte, die Aufsichtsratsmitglieder sind, gilt die Sorgfaltspflicht des Vorstands entsprechend, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, ist das der 116er 93 Aktiengesetz. Und folglich ist der Aufsichtsrat, also auch der Betriebsrat, der Aufsichtsrat ist, der Gesellschaft gegenüber ersatzpflichtig, wenn er schuldhaft oder grob fahrlässig seine Pflicht verletzt und der Gesellschaft daraus ein Schaden entsteht. So. Und
Ja, und das ist ja auch richtig so. Ich meine,
das ist
wer
auch richtig
Verantwortung
so, ja,
trägt
natürlich.
und einen vorsätzlichen Fehler macht, der muss auch dafür haften. Das ist
Absolut. Und das muss sich jeder auch bewusst machen und aus meiner Sicht. Und klar haben wir natürlich wie alle die DNOs und so weiter und so fort, ja, Versicherung. Aber auf der anderen Seite ist immer am allerbesten, wenn man eine Rechtsschutzversicherung oder eine DNO gar nicht in Anspruch nehmen will,
ja,
weil
klar.
man muss, weil man eben sich so entsprechend vorbereitet, ne? Also Betriebsräte, um es kurz zu machen, haften genauso wie der Vorstand letztendlich in einem
Na, da bin ich dann
Aufsichtsrat.
beruhigt, weil, um dann nochmal die Brücke zu schlagen zu den Unternehmen der öffentlichen Hand, da gibt es einen weiteren Webfehler, dass die Aufsichtsräte nicht haften, weil sie ja entsandt worden sind vom Eigentümer, vom politischen Gremium. Da reden wir übrigens in 14 Tagen nochmal tiefer drüber, das erwähne ich am Ende unserer Sendung. Wir sind 3 Minuten vor Schluss, wenn ich das richtig sehe. Da kommen die 2 obligatorischen Fragen, Frau Rigges. Gibt es irgendetwas in den letzten Wochen positiv oder negativ in der deutschen Corporate Governance Landschaft, was Ihnen aufgefallen ist, wo Sie sagen, das ist Ihnen aufgestoßen, positiv oder negativ?
Also konkret ist mir jetzt tatsächlich aktuell nur aufgefallen, dass mich der Fall Aurubis ein wenig beschäftigt hat, denn der stand im aktuellen Manager-Magazin. Gemäß Mitbestimmung ist Aurubis in gleichen Teilen ausgewählten Mitgliedern der Arbeitnehmerschaft setzte sich zusammen. Also sie sind, glaube ich, 6 auf der Arbeitnehmerseite, 6 auf der Anteilseignerseite. Und 200 Millionen Euro sollen in den letzten Jahren geraubt worden sein, weil wichtige Abteilungen unterwandert worden sind. Da stellt sich natürlich für mich jetzt die Frage, wie arbeitet da das Risikomanagement? Wie sind die internen Kontrollsysteme aufgebaut? Wie funktioniert das
Also ich meine, das ist
Vier-Augen-Prinzip?
muss ich sagen, ein sehr tolles Beispiel, weil die eine der obersten Aufgaben des Aufsichtsgremiums ist es, sicherzustellen, dass das Unternehmen ein funktionstüchtiges Risikomanagementsystem hat. Und der Aufsichtsrat muss auch jedes Jahr mindestens einmal das prüfen und darüber Bericht erstatten, dass das Risikomanagementsystem funktioniert. Und wenn ein Drittel davon Arbeitnehmervertreter sind und wenn 185 Millionen oder 200 Millionen.
Nee, hier ist ja sogar die Hälfte, wenn ich Ihnen ins Wort fallen darf. Hier sind die Hälfte Arbeitnehmer.
Das stimmt, ja, Sie haben recht. Ja. Und die 200 Millionen sind nicht wie bei Wirecard durch Falschbuchungen verschwunden, sondern das sind 200 Millionen in Kupferkabeln. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel Kupfer kostet im Moment, aber das ist mehr als ein LKW, der da verschwunden sein muss. Und
über die Jahre,
das,
was
A, dem Vorstand nicht aufgefallen ist, B, dem Aufsichtsrat, da bin ich gespannt, was da zukünftig in den Medien noch kundgetan wird, wer dort das tatsächliche Verantwortung trägt und dafür haftet. Frau Riggers, wir sind am Ende. Sie müssen uns jetzt noch einen Schlusssatz geben, das ist der berühmte Schlusssatz, der uns am Sonntag an das Gespräch von heute erinnern lässt, wo wir sagen, Mann, das war ein ganz tolle 60 Minuten mit Nicole Riggers. Was geben Sie uns für einen kurzen, prägnanten Satz mit ins Wochenende?
Naja, also alle Menschen, die mich ein bisschen näher kennen, wissen, dass ich sehr sozial engagiert bin. Insofern ist mein Schlusssatz an Sie, engagieren Sie sich bitte für Menschen, denen es nicht so gut geht wie Ihnen. Das fände ich sehr lohnenswert angesichts der aktuellen Zeiten. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit und auch für Ihre tollen Fragen, Herr Rother.
Danke, Frau Riggers. Also das ist ein guter Schlusssatz. Engagieren Sie sich für andere. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen, insbesondere bei Ihnen, Frau Riggers. Es war ein ganz toller Event. Nochmal recht herzlichen Dank.
Sehr gerne, Herr Rother.
Vielen Dank auch an unsere Zuschauer und Zuhörer. Wie immer ergänzendes Lesefutter zum Thema finden Sie auf der Homepage von eWill und auf meiner Homepage natürlich und auf der Homepage von Directors Academy. Und ansonsten kann ich Ihnen nur empfehlen, bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Schauen Sie wieder rein, der dritte Donnerstag im November, da geht es weiter, am 16. November um 17 Uhr mit Professor Dr. Ulf Papenfuß, Professor an der ZU Friedrichshafen mit dem Thema Good Corporate Governance in öffentlichen Unternehmen, Politik und Staat und Unternehmen, wie passt das zusammen? Schauen Sie rein, sind Sie dabei? Bleiben Sie gesund, einen schönen Abend und bis in 14 Tagen. Auf Wiedersehen.